Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Gürcan Doguc, wissenschaftlicher Referent mit dem Schwerpunkt KI bei Projektträgern für Forschungsprojekte im Auftrag der Bundesministerien. Mit Gürcan teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, und gemeinsam sammeln wir auch heute für euch wieder Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Gürcan, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, um ein wenig mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Lieben Dank für die Einladung. Ich bin echt froh, heute mit dir heute den Podcast durchzuführen. Das war echt eine Überraschung und ich freue mich riesig drauf.
So groß weiß ich nicht. Also für mich war die Überraschung nicht so groß. Ich folge dir schon ganz lang auf LinkedIn, finde deine Beiträge immer ganz großartig. Und dann dachte ich, ja, brauche ich hier im Podcast. So, deswegen lass uns einsteigen. Das erste Wort, das dir einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat?
Also der erste Begriff, der mir da einfällt, ist Sicherheit. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, das ich auch benötige. Das bedeutet für mich einfach Sicherheit, mich entfalten zu können. Sicherheit auch gegen Ungerechtigkeiten angehen zu können, weil es ist nie optimal. Aber auch die Sicherheit, zurzeit immer aktueller, Moslem zu sein und auch meine Religion auszuüben. Und ja, Sicherheit ist für mich ein Riesenbegriff, das ich mit dem Rechtsstaat verbinde. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich sehr viele Freunde aus aller Welt habe und da auch sehr gut den Vergleich ziehen kann und immer wieder höre, das ist der Aspekt, der Deutschland wirklich attraktiv macht.
Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass häufig erst im direkten Vergleich mit anderen Ländern einem klar wird, wie gut es uns eigentlich hier geht und was es eben bedeutet, in Sicherheit zu leben. Das ist ein Punkt, den mir auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die Verbindungen ins Ausland haben oder selbst im Ausland mal gelebt haben, das spiegeln die mir alle, sagen alle. Also spannender Punkt. Dann bin ich mal gespannt, welcher Artikel im Grundgesetz vielleicht dein Lieblingsartikel ist oder dir momentan am wichtigsten ist.
Natürlich ist der Artikel 1 immer sehr präsent und wird auch sehr oft zitiert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich vermute, dass es wahrscheinlich für viele noch sehr allgemein gehalten ist und viele sich da nichts Konkretes drunter vorstellen können. Deswegen tendiere ich eher auf Artikel 3, der eher konkreter wird. Aber zurzeit beschäftigt mich vor allem der Artikel 2, wo es darum geht, dass jeder sich frei entfalten kann, solange er nicht die anderen Menschen damit einschränkt. Und Freiheit ist ja ein Riesenbegriff zurzeit und wird so oft missbraucht.
Ja.
Und das ist etwas wirklich, wo wir in den Diskurs gehen müssen und wirklich diesen Begriff auch festhalten müssen. Es sind so viele Wörter schon missbraucht worden und vereinnahmt worden von Bewegungen, die jetzt nicht sehr positiv gegenüber dem Grundgesetz stehen. Und das ist Begriff Freiheit, wäre mir dazu schade, wenn das sich da durchsetzt. Es gab ja auch schon in der Geschichte schon oft, dass die Begriffe missbraucht wurden. Und da wäre ich wirklich froh, wenn wir diesen Begriff für uns vereinnahmen und wirklich auch bei uns behalten und den auch so verstehen, wie es im Grundgesetz definiert ist.
Ja, finde ich sehr interessant. Es ist ja ein Phänomen, das just für Narrative aus einer bestimmten Ecke immer wieder Begrifflichkeiten aus dem Grundgesetz missbraucht werden, just ja, um letztlich ja Dinge zu tun, die mit diesem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Das ist ja das wirklich Absurde an der ganzen Sache. Und ich lag insofern ein bisschen falsch. Aufgrund deiner Einleitung habe ich gedacht, du sagst jetzt vielleicht Religionsfreiheit.
Ja, ne, also ja, viele Themen, die wichtig sind. Es geht ja eigentlich, die Religion wird meistens überschätzt. Also der Einfluss der Religion auf unser Zusammenleben. Ne, das wird meistens überschätzt und auch überspitzt. Wir haben ja die Möglichkeit, unsere Religion auszuleben. Das Problem ist eher die Vorurteile und die sich daraus ergebenden Aktivitäten und auch Ungerechtigkeiten gegenüber diesen Menschen, die als muslimisch gelesen werden. Aber der große Einfluss im Zusammenleben sind Religionen eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Es ist, interessiert mich ja nicht, wer welche Religion an was glaubt im Zusammenleben.
Ja. Ne? Ja.
Da ist wirklich das Grundgesetz das, was uns in unserem Zusammenleben beeinflusst und definiert. Auch der Rechtsstaat, der ist ja nicht Gott gegeben und nicht in Stein gemeißelt, sondern den beeinflussen wir ja.
Ja.
Und deswegen, nein, da liegt meine Priorität, für mich persönlich vielleicht, aber es geht ja immer ums Zusammenleben von vielen Menschen. Ja. Und deswegen ist mir da der Freiheitsbegriff viel, viel wichtiger.
Und letztlich steckt es ja auch mit drin in Artikel 3.
Definitiv.
Ja. Also ja. Da steckt es ja auch mit drin. Und daher, Artikel 3 ist auch mein Lieblingsartikel. Er wurde bisher, glaube ich, in diesem Format zweimal erst genannt. Und ich sage es jedes Mal wieder dazu, weil ich es einfach so schön finde und in diesen Zeiten so wichtig. Alle Menschen, es ist ein Menschengrundrecht, kein Deutschengrundrecht. Deswegen mag ich den besonders. Und es ist auch kein Männergrundrecht und auch kein Frauengrundrecht, sondern Menschengrundrecht. Auch das muss man heutzutage ja immer wieder betonen. Gürcan, bei welcher Gelegenheit hast du denn, ganz egal ob beruflich oder privat, vielleicht zuletzt selbst vom Rechtsstaat profitiert?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich profitieren wir die ganze Zeit davon, indem wie wir leben, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammen agieren. Und das ist ja diese Sicherheit, die uns der Rechtsstaat gibt, der unser Verhalten auch beeinflusst. Aber wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, was einschneidend für mich war, ist es immer aus der Jugend, ne, das, was mich am meisten beeinflusst hat. Da gefällt mir die Zeit im Bergbau ein. Was ich ja auch mal gerne erwähne, dass ich im Bergbau angefangen habe.
Ganz selten.
Ja, ganz selten. Ja, die Leute interessiert das und deswegen finde ich ganz cool, das dann auch zu erwähnen. Und da habe ich mein erstes Erlebnis gehabt von dieser Sicherheit. Und zwar war ich sehr engagiert. Ich war Klassensprecher, ich war Schülersprecher, ich war Jugendvertreter und habe das auch ziemlich ernst genommen. Zu der Zeit noch nicht so ganz bewusst. Wirklich, um Erfahrung zu sammeln auch. Und ich war unangenehm. Also ich war für die Gewerkschaft unangenehm, für den Betriebsrat unangenehm, aber auch für den Arbeitgeber unangenehm. Da war ich ziemlich schmerzfrei, würde ich mal sagen. Und ein Beispiel, natürlich waren wir früher sehr SPD-fixiert im Bergbau. Es geht ja auch um Subventionen und um den Erhalt des Bergbaus. Und da gab es auch viele Demonstrationen und Mahnwachen in der Zeit. Und da war halt der Wunsch vom Betriebsrat und von der Gewerkschaft, dass wir auch an den Veranstaltungen der SPD, Wahlveranstaltungen teilnehmen und die unterstützen. Und ich war als Klassensprecher auch gefragt und da hat einer gesagt, ja, aber ich bin einer von der FDP. Ne? Ich finde das nicht okay, dass wir da jetzt nur zur SPD gehen, ne? Und nur die Partei unterstützen. Und es hat mir eingeleuchtet und wir waren die einzige Klasse, die sich geweigert hat, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wo ich aber persönlich als Gewerkschafter teilgenommen habe. Und solche Dinge sind immer aufgestoßen. Da bin ich immer ziemlich aufgestoßen. Und ich muss sagen, nach der Ausbildung gab es ein paar Probleme bei der Übernahme. Da gab es halt wenig Unterstützung und die wollten das nicht umsetzen, also mich nicht übernehmen. Zu der Zeit war mir schon klar, dass ich irgendwann studiere, aber trotz alledem wollte ich das Recht, ne, in Anspruch nehmen, dass ich auch nach der Ausbildung übernommen werde. Ich habe eine super Ausbildung hingelegt und viele wurden übernommen. Und da habe ich glaube, nur 2 Wochen gebraucht, um auf mein Recht zu pochen. Und schon der Hinweis darauf, dass ich bereit bin, bis vors Arbeitsgericht zu ziehen, hat schon ausgereicht, ne, dass ich da wirklich alles das, was mir zusteht, bekommen habe. Und das ist natürlich etwas Prägendes, ne, dass man schon beim Hinweis darauf und wenn man darauf pocht und sein Recht kennt, ne, das auch durchgesetzt bekommt. Und das war schon sehr einschneidend und es hat mir schon Sicherheit und Selbstbewusstsein gegeben und es hat mich auch, glaube ich, begleitet, so dass ich gar nicht so den Anspruch hatte, jetzt vor Gericht zu ziehen.
Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, seine Rechte zu kennen und dann auch auf die Durchsetzung zu dringen. Es muss ja nicht immer vor Gericht sein, häufig klappt es ja auch so, aber ein sehr, sehr schönes Beispiel. Gürcan, wo siehst du dich denn selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat in deinem Beruf?
Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Frage, weil das ist die Frage, die mich sehr beschäftigt. Ich hatte letztens mal ein Interview durchgeführt für Studentinnen aus dem sozialen Bereich. Da ging es um Teilhabe an der Demokratie, wie sich das in meinem Leben verändert hat. Fand ich sehr interessant. Habe mich sozusagen selbst so ein bisschen in den Spiegel vorgehalten und nachgedacht. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es gar nicht so selbstverständlich war, dass ich teilhaben wollte oder daran dachte. Ich bin ja Sohn eines Gastarbeiters, ich hatte keinen deutschen Pass, nur den türkischen, und über uns wurde geredet, nicht mit uns, meistens negativ. Wir hatten sozusagen keine Stimme. Und da ging es eigentlich nur um den sozialen Aufstieg und nicht um Teilhabe oder Gesellschaft mit zu formen oder mitzugestalten. Und das hat sich wirklich sehr lange gedauert, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht nur meinen Beitrag in die Gesellschaft einbringen kann durch einen Job, sondern dass ich auch diese Gesellschaft repräsentiere und mitgestalten kann. Ja, das war so ein ganz langsamer Klick in Zeitlupe, Jahrzehnte gedauert hat.
Aber er kam. Hat.
Aber irgendwann kam er, genau. Und ja, jetzt habe ich mich wirklich entschlossen zu sagen, nee, meine Stimme zählt auch. Weil, wie ich gerade gemeint habe, der Rechtsstaat ist eigentlich für mich und die Rechte und Gesetze spiegeln sozusagen den großen Konsens wider, den großen Rahmen, in dem wir uns bewegen, in dem wir zusammenleben. Aber dieser Konsens entsteht ja irgendwie. Es war ja früher anders, wenn man an die Frauenrechte denkt in den 70er Jahren, da war das Rechtsverständnis ein anderes als heute.
Ja.
Und alles befindet sich im Wandel. Und irgendwann wird einem bewusst, wenn man nicht wahrgenommen wird, wenn man sich nicht einbringt und mitgestaltet, dann wird es nicht in den Konsens einfließen. Also es wird nicht berücksichtigt, weil wir müssen uns ja engagieren, aktiv werden, damit wir wahrgenommen werden und auch von den Politikern wahrgenommen werden, sodass die diesen Auftrag auch mitnehmen in ihre politische Aktivitäten und ihre Gesetzgebung. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, was ist wichtig dafür? Sichtbarkeit. Da habe ich ja LinkedIn jetzt extremst genutzt in letzter Zeit.
Na, das war ja ein richtiges Projekt. Erzähl mal, das war ja ein krasses Projekt und du hast es durchgezogen, ne?
Definitiv. Also ich habe wirklich immer so Bedenken gehabt, Ich habe ja noch einen Arbeitgeber und kann ich da überhaupt so offen sein und ähnliches? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, aber irgendeiner muss es ja machen. Und ich habe so viel positives Feedback von jungen Menschen bekommen, die das noch nicht so können und nicht dieses Selbstbewusstsein haben. Und es hat mich gepusht und ich habe 100 Tage vor der Wahl gesagt, ich werde jetzt jeden Tag wirklich was Gesellschaftspolitisches posten, was mich beschäftigt.
Und hast du ja auch gemacht. Krass, ne?
Ich habe wirklich 100 Tage lang, egal ob ich krank war oder im Urlaub, zum Glück hat meine Frau da auch ein großes Verständnis für und hat mich da auch unterstützt, dass ich wirklich jeden Tag mir Zeit genommen habe, vor der Arbeit was zu posten und auch Feedback zu geben und wirklich auch Themen, die mich beschäftigen. Und das war gar nicht so einfach, weil es auch einen belastet.
Klar.
Waren ja nicht so tolle 100 Tage, sondern ging ja auch sehr viel um viel Negatives. Aber ich bin echt völlig baff, was für ein Feedback da kam und welche Resonanz daraus entstanden ist und wie viele Menschen ich erreicht habe, wenn ich mir die LinkedIn-Analysen anschaue.
Und die Interactions und die Views, echt krass. Hast du ja auch ein paar Mal gepostet, das ist wirklich krass.
Da habe ich mir gedacht, okay, jeder kann wirklich viele Menschen erreichen und an der Meinungsbildung beitragen und auch Leute dazu bewegen, selber aktiv zu werden. Ich habe also die größten, also was mich wirklich fast zum Heulen gebracht hat, waren Menschen, die über ihre Großeltern zum Beispiel berichtet haben und welche Folgen das hatte. Es waren halt Großeltern, Opa, der in der SS war und wie sich das von Generation zu Generation ausgewirkt hat. Und dann darunter geschrieben, vor allem hat mich Gürcan dazu motiviert, da so offen mit umzugehen. Und das ist schon sehr berührend für einen. Aber es hat mir nicht gereicht. Ich wollte auch offline halt auch aktiv sein. Ja, es ist auch absolut wichtig, nicht nur online zu bleiben. Und es gibt ja bei LinkedIn eine schöne Initiative, die entstanden ist, Nie wieder ist jetzt, mit einer riesigen Gruppe von über 41.000 Mitgliedern. Das hat mich schon begeistert und hat mich auch da direkt gemeldet. Und es ist wirklich dazu gekommen, dass Stammtische, Ortsgruppen entstanden sind aus LinkedIn heraus. Das ist unglaublich. Da hat man wirklich das Gefühl, die Menschen wollen etwas tun. Menschen wollen aktiv werden und sich miteinander vernetzen, so dass ich dann halt Köln mit dabei war, Stammtisch gegründet wurde, aber auch gesehen habe, dass viele aus Bonn kamen. Das heißt, dass wir jetzt auch in Bonn sehr aktiv
sind.
Ja, ne, wir sind auch jetzt in Bonn sehr aktiv. Wir hatten eine Lichterkette organisiert am Wahltag nach der Wahl. Das war ein absolut schönes Gefühl, weil die Alternative wäre gewesen, zu Hause zu sitzen und sich die Wahlergebnisse anzuschauen, grimmig zu werden und depressiv. Aber wenn man so Lichterkette mit über 300 Menschen da sieht und alle noch nach der Wahl dahin kommen und Zuversicht aussprühen, dann ist das ein ganz anderes Level. Dann ist man so motiviert, weiterzumachen. Ich hatte ja heute schon geschrieben, wir haben uns auf einen Marathon eingestellt.
Habe ich schon gelesen, habe ich schon geliked.
Genau, es gibt so viele Formate und die Leute haben so viel Lust, da was zu machen. Da merkt man, dass auch jede Krise eine Chance ist. Das ist mein Fazit aus der ganzen Sache, dass einfach die Menschen sehen, okay, der Rechtsstaat ist nicht selbstverständlich, die Demokratie ist nicht selbstverständlich, die Gefahr ist zu spüren, mehr als wir uns hätten vorstellen können.
Ja.
Und jetzt ist aber das Positive, dass die Menschen aktiv werden und viel schneller dazukommen und wirklich danach fragen, wo kann ich teilnehmen, wann kann ich mitkommen, wo trefft ihr euch, was macht ihr, wo kann ich mich einbringen? Und die Bereitschaft ist jetzt riesig und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da wirklich so eine nachhaltige Bewegung daraus entsteht, eine vielfältige, nachhaltige und dass viele Menschen jetzt wirklich Position beziehen.
Glaube ich auch. Und ich finde das so schön, was du gerade gesagt hast, weil diese Aufzeichnung heute ist ja der Beweis dafür, dass du recht hast. Weil ganz ehrlich, hätte sich das nicht alles so dramatisch entwickelt, würden wir beide wahrscheinlich heute hier nicht sitzen und zusammen aufzeichnen. Wahrscheinlich wären wir uns auch auf LinkedIn gar nicht über den Weg gelaufen. Und das ist genau das, was du sagst. Und ich hatte ja auch ursprünglich angedacht, diesen Podcast oder diese Sonderserie im Podcast jetzt vor der Wahl zu machen, um ganz parteiübergreifend einfach nochmal klar zu machen, Leute, Rechtsstaat ist wichtig, Demokratie ist wichtig. Und das Projekt läuft aber so gut und ich habe so viele Zusagen, dass ich gesagt habe, ja, gut, also da können wir ja jetzt nicht aufhören. Wir machen das jetzt wohl als Dauerserie, also wird es jetzt dauerhaft alle 2 Wochen geben, der Frequenz wie vor der Wahl, jeden Tag eine Episode schaffe ich nicht nebenher. Aber so alle 1 bis 2 Wochen wird es eins geben. Und deswegen, wie schön, dass das dieser positive Nebeneffekt ist und wir beide heute hier sitzen. Hast du absolut recht. Finde ich auch. Gürcan, gibt's denn eine spezielle Sache, ein Thema, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst im Rechtsstaat oder das du gern verbessern möchtest? Gibt's da was?
Also, was ich verbessern möchte, ist das ganze Thema mit Innovation und KI und den Versuchen, dieses zu reglementieren, ne? EU AI Act, Data Act und ähnliches. Da bin ich natürlich sehr, auch aus beruflichen Gründen, ne? Innovation, das ist so der Part, den ich beruflich beitrage, dass das gepusht wird. Aber man merkt halt, immer mehr, dass solche Innovationen auch einen riesen Einfluss darauf haben, wie wir leben und was wir wahrnehmen und welche Konsequenzen das hat. Und ich bin da sehr tief in dem Thema drin und mir ist es wichtig, dass ich immer darauf hinweise, dass technische Innovation nicht gleichzeitig menschlicher Fortschritt ist. Ne? Und das möchte ich gerne ändern, dass wir da wirklich mal endlich die richtige Schiene finden und in die richtige Richtung laufen und uns bewusst wird, trotz allem Fortschritt, den wir hinter uns gebracht haben, ist das, was dahinter steckt, ziemlich noch altmodisch, ne? Dass man davon ausgeht, dass man unendlich Ressourcen hat, dass es um Macht und Geld geht und dass die Mehrwerte, die generiert werden, nicht wirklich vielen zugutekommen. Und eher sich im Bereich Luxus und Bequemlichkeit bewegen. Und da ist es mir wichtig, da wirklich in dem Thema aktiver zu werden und nicht nur als Herausforderung zu sehen, sondern als auch Chance. Also im Bereich Europa zum Beispiel, dass wir wirklich auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir können Technologie so vorantreiben, dass die soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit in unseren Produkten, Geschäftsmodellen wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil die Menschen wollen das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir diesen Bedarf auch erhöhen können. Und mein Traum ist es irgendwann, dass die Menschen in der ganzen Welt sagen, ey, wenn du ein nachhaltiges, also sozial, ökologisch, ökonomisch nach den 17 STGs, wenn du so ein Produkt haben willst oder eine Dienstleistung, dann musst du auf europäische Produkte zurückgreifen. Das ist so mein Traum. Das, was mich beschäftigt, aber es ist auch sehr präsent. Das heißt, es hat schon Aufmerksamkeit, noch nicht so viel in dem Sinne, aber da bin ich wieder mit der gleichen Sache. Ne? Je mehr die Krise jetzt einschlägt bezüglich Übersee und China und der Konkurrenz, kann man auch die Kraft schöpfen, was Neues anzugehen und Europa, dass Europa da in dem Bereich auch zusammenwächst, ne? Dass man da auch wieder von der Krise profitieren kann.
Ja.
Wenn man sich das bewusst ist.
Finde ich mega spannend, weil das Thema KI ist natürlich wahnsinnig präsent. Also auch in meiner Branche, aber tatsächlich eher mit einem anderen Fokus als den du jetzt genannt hast. Also ich habe jetzt gerade diese Woche, wenn wir aufzeichnen, wenn wir es ausstrahlen, ist es natürlich schon ein bisschen her, eine Veranstaltung moderiert zum Thema KI und Urheberrecht. Und da ist halt der Fokus komplett, zwar Wikimedia, da war der Fokus natürlich auf gemeinnützigen Projekten. So, ne, dass du auf der einen Seite hast immer die Tech-Konzerne, wo dann nicht so klar ist, mit welchen Datensätzen arbeiten, mit welchen Trainingsdatensätzen und auf der anderen Seite Open-Source-Projekte, um ein bisschen gemeinnützige Entwicklungen. Das ist so ein Fokus. Dann der Fokus natürlich aufs Urheberrecht. Wie gehst du um mit KI-Erzeugnissen? Das ist rechtlich wahnsinnig spannend. Und das sind so die Themen, aber so den Twist, den du jetzt reingebracht hast, finde ich wahnsinnig spannend. Da hatte ich jetzt auch noch nicht so den Fokus drauf.
Ja, ich lese auch mal gerne alte Bücher. Auch Bücher, ich habe auch Bücher von 1908, vor dem Ersten Weltkrieg, wo es dann um die industrielle Revolution geht. Und da gibt es Parallelen, auch wenn die Innovationszyklen jetzt hier sehr viel schneller sind. Aber man sieht, die Ersten, die davon profitieren, die gehen sehr, wie sagt man, die nehmen auf nichts Rücksicht. Und bei der ersten industriellen Revolution war das ja genauso, dass die erstmal keine Rücksicht genommen haben und einfach jetzt voll auf Profit gegangen sind. Und erst mussten wir wirklich eine Zeit hinter uns bringen, bis wir das wirklich auch für die Menschheit oder für einen großen Teil der Menschheit, ne, so menschenwürdig gestalten, dass wirklich da viele von profitieren. Und das wird jetzt im Bereich Digitalisierung genauso sein, ne, dass wir jetzt erstmal eine Zeit erleben, wo wirklich jeder so vorgehen kann, wie er lustig ist und keine Rücksicht genommen wird, auch auf Urheberrechte und ähnliches. Und dass wir da wirklich einen Prozess vor uns haben, um wirklich da auf ein fünftigen Level zu kommen.
Na klar, und gerade im Bereich KI, das ist super spannend. Und gerade im Bereich KI hast du natürlich immer das Problem, dass sich die Technologie sehr viel schneller entwickelt als das Recht.
Genau.
Das dauert einfach länger. Das ist halt ein Riesenproblem. Und wenn du es schaffst, das auf den Weg zu bringen, was abdeckt, was jetzt technologisch schon möglich ist, bist du ja schon wieder zu spät. Das ist einfach Fakt.
Ja, also, aber da setze ich auch darauf, dass man die digitale Souveränität stärkt. Das heißt, dass wirklich Unternehmen aus Europa Lösungen entwickeln, die unserem Werteverständnis einfach entsprechen. Ja, dann braucht man auch weniger zu regulieren, als wenn man jetzt mit der Übermacht aus China und Übersee kämpft. Und da müssen halt dann komische Gesetze her, die einfach nicht zeitgemäß sein können, weil die Entwicklung so schnell ist. Deswegen muss man halt auch eine eigene Lösung pushen. Und da sehe ich halt die Lösung drin. Und wir sind noch nicht zu spät. Definitiv nicht. Das braucht keiner einmal zu reden.
Nein, das denke ich auch nicht, aber langsam sollte man schon die Bremse ziehen, in vielerlei Hinsicht, ne? Weil den Bremsweg darf man nicht unterschätzen. Habe ich noch präsent von meinem Motorradführerschein, den habe ich noch nicht so lang. Bremsweg muss man berechnen können. Das ist sehr wichtig. Gürcan, spannende Impulse, vielen Dank dir. Dieses kleine Format heißt ja Mir, von mir zu dir aufs Ohr. Und das heißt, du hast jetzt noch die Gelegenheit, an meine Lauscherinnen und Lauscher da draußen eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Eine Botschaft, die du jetzt gerade heute loswerden möchtest.
Gerne. Jede Krise ist eine Chance. Das heißt, ergreift diese Chance, werdet aktiv und ihr werdet sehen, wie viel Einfluss ihr auf andere Menschen habt, wie viel positive Energie daraus entsteht und dann können wir alle Herausforderungen meistern, gemeinsam.
Eine perfekte Botschaft, die glaube ich, gerade einen Nerv trifft. Also weil viele sind so nach der Wahl, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen in ein kleineres oder größeres Loch gefallen, so frustriert, desillusioniert. Bei vielen hat sich's aber schnell wieder gegeben. Aber ich glaube, so eine Mutmacherbotschaft ist jetzt ganz wichtig. Ich danke dir sehr dafür, auch für deine Zeit. Vielen Dank, Gürcan.
Danke.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.